Franken in der EU, dein Podcast zur Europawahl. Hier ist euer Host. Er gibt eurem Podcast den richtigen Ghost. Hier ist Noah Fröber.
Wo ist weltweit der Ort, an dem die meiste Schokolade verkauft wird? Der Ort befindet sich in der EU. Und ja, die Schweiz ist EU-Ausland. Der Ort, an dem weltweit die meiste Schokolade verkauft wird, ist der Brüsseler Flughafen. Schokolade macht ja bekanntlich glücklich. Von meiner Interrail-Reise kann ich bestätigen, in Brüssel gibt es richtig gute Schokolade und ich war richtig glücklich. Mein heutiger Interviewgast ist auch schon in Brüssel gewesen. Fun Fact am Rande, wenn wir schon beim Essen sind, das glücklich macht, mein Interviewgast macht Kuchen glücklich.
Hallo, hier ist Arne Althun, 24 Jahre alt, Europakandidat der SPD Mittelfranken und Vorsitzender der Jusos Nürnberg. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Podcast Franken in der EU.
Herzlich willkommen, Herr Althun.
Ja, hallo, ich freue mich, bei dir zu sein.
This or that.
Sind Sie eher Langschläfer oder Frühaufsteher?
Langschläfer.
Schwimmen oder Radfahren?
Schwimmen.
Zum Frühstück, Kaffee oder Tee?
Tee.
Lesen Sie erst das Buch und dann den Film oder umgekehrt?
Boah, gute Frage. Erst den Film?
Im Urlaub Strand oder Berge?
Strand.
Haustier, Hund oder Katze?
Ich bin ein Katzenliebhaber.
Döner oder Bratwurst?
Döner.
Nutella, mit oder ohne Butter?
Uff, also das kann man mit Butter essen, ohne Butter.
Oktoberfest oder Nürnberger Herbstvolksfest?
Nürnberger Herbstvolksfest, natürlich.
Großauftritt oder Bürgergespräch?
Beides. Aber ich muss mich entscheiden. Ich nehme dann Bürgergespräch.
Als Schülersprecher setzten Sie sich 2018 für eine Abgrenzung der Schülersprecher zur AfD ein. Was waren damals Ihre Beweggründe für die Abgrenzung?
Ja, die werden wahrscheinlich auch wieder die gleichen wie heute, wenn ich noch in diesem Amt wäre. Das ist einfach das, dass die Nürnberger Schülerschaft unglaublich vielfältig ist. Ich selber war am Martin Beheim, da waren Menschen aus allen Kulturen zusammen, da ist uns nie aufgefallen, dass die Herkunft etwas ausmacht. Und das war sehr, sehr schön. Und die AfD versucht, Menschen nach der Herkunft, junge Menschen auch nach der Herkunft zu unterscheiden. Und das war damals der Grund für uns zu sagen, wir wollen nicht der AfD irgendwelche Bühnen geben, irgendeinen Platz geben. Sie gehen nicht mit dem Interesse der Schülerinnen und Schüler. Deswegen habe ich mich damals schon von ihnen als Stadtschülersprecher distanziert.
Hätten Sie sich damals schon Proteste, wie sie heute zu sehen sind, gegen Rechtsextremismus gewünscht?
Ja, selbstverständlich. Also die großen Demonstrationen, die es in der letzten Zeit gab, auch hier in Nürnberg mit fast 35.000 Demonstrantinnen, das war wirklich sehr beeindruckend. Und was man wissen muss ist, es gibt schon sehr, sehr lange Demonstrationen gegen rechts, auch damals schon. Nur die haben halt weniger Aufmerksamkeit bekommen, waren vielleicht auch weniger stark besucht. Ich war schon oft auch da, auch wenn weniger Menschen da waren. Ich freue mich, dass jetzt viel, viel mehr Menschen teilnehmen, Eltern von Freundinnen auch zum ersten Mal, die so merken, jetzt wird es ernst, die Rechten werden immer systematischer, wir müssen dagegen angehen. Deswegen, es hätte mich damals schon gefreut, es freut mich, wenn es in der Zukunft anhält und dass es jetzt so ist, freut mich besonders.
Franken in der EU, dein Podcast zur Europawahl.
Ähnlich wie bei der Bundestagswahl wirbt Ihre Partei im Wahlprogramm für die EU mit Respekt. Für was wünschen Sie sich mehr Respekt?
Also erstmal ist es ja so eine Meta-Aussage, Respekt. Respekt vor den Leistungen aller Menschen, vor dem, was wir einbringen, Respekt vor dem auch, was vor uns steht, vor den Herausforderungen, was wir zusammen erreichen können. Wir wollen ein Europa haben, in dem wir sicher sozial abgesichert, militärisch abgesichert, kulturell abgesichert, alle friedlich miteinander zusammenleben können. Und das wäre unsere Form des Respekts, den wir den Menschen entgegenbringen. Und es geht auch darum, die Menschen wertzuschätzen mit ihrer Vielfältigkeit und ihren verschiedenen Blickwinkeln, sie immer auf Augenhöhe zu behandeln. Und das ist etwas, ein Grundsatz, der geht bei uns von der Kommunalpolitik los, geht bis zur höchsten Ebene, auch bis zur Europäischen Union. Das ist unser Leitspruch.
Was bedeutet denn Europa für Sie?
Ja, Europa bedeutet für mich ganz viel. Also Europa ist einmal für mich immer schon da gewesen, so selbstverständlich. Man kann einfach reisen, man kann im europäischen Raum meistens auch mit dem Euro zahlen, man kann vieles entdecken, man kann Austausche machen etc. Und es war mir so lange gar nicht so klar, was die EU überhaupt ist und was sie für mich bedeutet. Das habe ich dann erst richtig kennengelernt, wo ich ein bisschen erwachsener wurde, ein bisschen mehr verstanden habe, dass viele Sachen, die ich mache, mit der EU zusammenhängen. Die EU ist für mich einfach ein großes, vielfältiges Projekt, bei dem man sehr, sehr viel erleben kann, der uns jahrzehntelang Sicherheit und Frieden gebracht hat, auf die ich sehr stolz bin. Ich habe auch persönlich noch Berührungspunkte mit der EU, deswegen ist es mir auch nochmal ganz besonders wichtig.
Gab es in Ihrer Jugend einen Aha-Moment, wo Sie gesagt haben, boah, das ist die EU?
Nein, ich glaube tatsächlich nicht. Also ich glaube, das waren einfach diese verschiedensten Aspekte in meinem Alltagsleben generell, was ich so getan habe, wo mir erst danach aufgefallen ist, okay, das geht dank der EU. Das ist etwas, was überall in Europa geht und ich fand das einfach sehr, sehr schön.
Wann haben Sie den Entschluss gefasst, in die Politik einzusteigen?
Ja, also für mich war, in der Schule war ich nicht so gut am Anfang am GIM mit den Fächern, die ich hatte. Und irgendwann kam dann so Wirtschaft und Recht dazu, bisschen so die politischeren Fächer, Ethik und sowas, da war ich schon immer mehr begeistert. Und Nachrichten geschaut habe ich schon immer, bisschen gelesen auch schon. Und ich habe mir gedacht, boah, ich will nicht nur meckern, das klingt jetzt ein bisschen so plakativ, aber es war so, ich will nicht nur meckern, ich will mitgestalten. Und deswegen bin ich mit 16 schon in die SPD eingetreten, bin dann auch direkt aktiv geworden, habe überall mit angepackt, wo es geht. Und es macht mir immer noch sehr viel Spaß. Politik ist mein Hobby. Das mache ich auch weiter.
Und weshalb haben Sie sich für ein Jurastudium entschieden?
Ja, das geht ja ein bisschen einher. Also es ist oft so, wenn man auch politisch interessiert ist, dass man auch oft ein juristisches Interesse hat. Mir ist der Wert Gerechtigkeit unglaublich wichtig. Das prägt mich generell in meinem eigenen Leben. Das ist mir wichtig gegenüber Freunden, Familie etc. Ist mir aber auch als Wert der Gesellschaft sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, ich würde gerne mal Richter werden. Wenn ich dann Richter sein könnte, könnte ich zumindest ein Stück weit für mehr Gerechtigkeit etwas beitragen. Auch wenn manche diesen Gedanken naiv finden, ist es mein innerer Antrieb. Und mit dem Interesse, das ich noch hatte, kombiniert mit dem, dass ich in der Partei schon viele Begegnungen mit Juristinnen hatte und viele Sachen auch einfach gelernt habe, habe ich gedacht, komm, ich mach das. Das ist auch das Richtige für mich.
Und das Juristen Bücher aus den Seiten reißen?
Seiten aus einem Buch. Andersrum wäre es echt beeindruckend.
Ist das bei Ihnen auch so?
Ah ja, das habe ich ja schon öfter gehört. Also an der FAU habe ich das jetzt selber nicht miterlebt. Darüber bin ich ganz froh. Und es gibt sicherlich Leute, die sehr ambitioniert sind und dabei keine Rücksicht auf andere nehmen, wie in allen Gebieten. Aber ich habe ganz tolle Kommilitonen kennengelernt, die ganz und gar nicht so sind, wo man einfach zusammen diese auch ein bisschen härtere Zeit durchsteht im Studium. Also nein, ich habe selber nichts rausgerissen. Ich habe es tatsächlich auch nie erlebt, dass mir jemand irgendwas rausgerissen hätte. Da wäre ich auch sehr verzweifelt gewesen.
Wie kam es zu Ihrer Kandidatur für die Europawahl?
Ja, genau. Das eine war, dass ich mir eben im Laufe der Zeit immer bewusster wurde, was mir die EU bringt. Dann, Sie haben es ja auch schon angesprochen, ich studiere Jura. Da ist auch mein Schwerpunkt unter anderem Europarecht, Menschenrechte gewesen. Die Menschenrechte in der Form, wie wir sie heute kennen, sind ja auch sehr stark europäisch geprägt. Damit hatte ich einen Berührungspunkt. Und dann für mich ehrlich gesagt der große Punkt. Ich habe eine Weile lang ein halbes Jahr in Brüssel leben können, war da beim Verbindungsbüro des Deutschen Bundestages und dann bei der ständigen Vertretung. Das hat mir extrem viele Eindrücke über die europäische Demokratie und wie sie funktioniert gegeben. Und ich hebe da immer gerne eine Sache hervor, weil ich das so toll fand. Immer donnerstags abends konnte man sich dort treffen am Place Luxe und ein bisschen Bier trinken. Das belgische Bier hat ja auch kein Reinheitsgebot. Es ist auch so ganz interessant. Was dabei wesentlich cooler ist, war, dass man da so viele junge Menschen treffen konnte, egal ob jetzt aus Spanien, aus Italien, aus Slowenien. Man saß da und man trank da zusammen und man hat gemerkt, hey, uns beschäftigen die gleichen Sachen. Uns geht's ums Große und Ganze. Die EU ist für uns Zukunft, das ist zukünftige Politik. Das hat mich richtig begeistert. Und nachdem ich dort war, habe ich gesagt, komm, ich will diese junge Energie, diese Begeisterung für Europa auf die Straße bringen, an die Menschen bringen, vor Ort zeigen, was die EU ist.
Haben Sie denn schon mal eine Interrail-Reise dann gemacht?
Nee, tatsächlich nicht. Ich habe das schon ganz oft verglichen. Und bei mir kam es tatsächlich günstiger raus, wenn ich einfach so den Sparpreis genommen habe. Ich habe auch eine Bahncard 25. Damit konnte man zumindest ein Stück weit das billiger machen im innerdeutschen Raum. Also bis jetzt habe ich es nicht gebraucht, aber es ist ein tolles Ding und ich würde es jedem empfehlen, sobald es sich preislich lohnt.
Ihre Partei fordert ja auch ein europäisches ÖPNV-Ticket. Ich muss sagen, das klingt nicht schlecht, aber können sich unsere Nachbarn denn auf die Deutsche Bahn verlassen?
Ja, das ist tatsächlich, würde ich sagen, ein Problem. Also es ist erstmal wichtig, dass Mobilität für alle zugänglich ist. Und ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall ein einheitliches europäisches Bahnnetz. Da muss viel mehr Energie reingesteckt werden. Das deutsche Bahnnetz darf nicht so losgekoppelt ein Stück weit vom europäischen sein. Wir wollen Europa miteinander verbinden. Wir wachsen immer mehr zusammen. Und da gehört auch ÖPNV, Verkehr durch die Bahn, auf jeden Fall dazu. Also ich hoffe, dass wir im Ausbau der Bahn nochmal Tempo zulegen, hier auch mit der Bundesregierung, aber zusätzlich auch nochmal auf europäischer Ebene uns dafür sorgen, dass wir ein einheitliches Bahnnetz bekommen, dass da viel ausgebaut wird. Insbesondere für Nürnberg ist das ja auch sehr, sehr wichtig. Wir sind hier ein Dreh- und Angelpunkt für Züge und wäre doch toll, wenn wir von hier auch noch besser ins Ausland kommen könnten.
Aber glauben Sie nicht, dass es problematisch sein könnte aufgrund der Privatisierung der Bahn in Deutschland?
Ja, tatsächlich. Also ich bin ja auch Juso, Jungsozialist. Insofern wundert es Sie wahrscheinlich nicht, dass ich auch kritisch gegenüber Privatisierung stehe. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass das nicht einfach ist. Fakt ist ja aber, dass die Bundesregierung, der deutsche Staat, ja fast alle Anteile an der Deutschen Bahn auch hält und entsprechend auch Einflussmöglichkeiten politisch hat. Ich glaube, wenn man entsprechende Anreize setzt, wenn man entsprechende Impulse setzt, wenn man vor allem als Gesetzgeber tätig wird auf europäischer und Bundesebene, kann man da schon vieles machen. Haben ja auch andere Staaten schon gezeigt, wie sie ihr Bahnnetz ausbauen.
Also Ihre Partei ist ja in der Bundesregierung vertreten. Müsste Ihre Partei da nicht etwas handeln?
Meine Partei, glaube ich, würde gerne handeln, zumindest nachdem es in unseren Programmen steht. Es liegt, glaube ich, eher am Juniorpartner FDP, wo hier ein bisschen Probleme bestehen. Da wünschte ich mir auch manchmal auch von uns, der SPD, klarere Kommunikation und auch Durchsetzungsstärke. Das fände ich ganz schön. Vor allem auch bei dem Thema, weil da können Leute reisen. Sie kriegen direkt mit, was das für einen Vorteil bringt. Wäre doch toll für die Bundesregierung.
Sie haben gerade schon angesprochen, Bahnregion Nürnberg, Fürth-Erlangen. Am 9. Juni stimmen wir in Erlangen auch über die Stadtumlandbahn ab. Wie stehen Sie zu dieser?
Ja, ich bin für die Stadtumlandbahn. Ich glaube, dass es ein gutes Projekt ist, was die Städte miteinander verbindet. Wie gesagt, alle Möglichkeiten klimaneutralen oder klimaschonender Mobilität finde ich gut erstmal und es ist auch ein sehr sinnvolles Projekt und ich habe erst jetzt heute wieder gesehen, in Nürnberg soll ja der Frankenschnellweg jetzt kommen, der verschlingt 1 Milliarde Euro ungefähr geschätzt und es ist bei der Stupp deutlich weniger, wesentlich weniger und dafür hat es nach meiner Meinung auch eine besseren Outcome, also da haben viele mehr Menschen was davon, egal ob mit dem Auto oder eben ÖPNV-Fahrerinnen.
Aber die Stupp hat ja trotzdem einen großen finanziellen Aspekt und viele BürgerInnen befürchten ja auch, dass tatsächlich Kosten dann zum Beispiel in sozialen Bereichen eingespart werden.
Ja, das darf natürlich nicht sein. Solche Großprojekte müssen immer finanziell solide geplant sein und eventuelle Förderzusagen, nicht nur mündliche, sondern schriftliche vom Freistaat mit sich bringen. Ich glaube aber, dass dort die Verantwortungsträger ja sehr viel dran setzen, dass gerade eben das nicht passiert, dass eben nicht im sozialen Bereich gestrichen wird. Und ich würde die Verantwortungsträger da auch sehr in Anspruch nehmen als Bürgerinnen und Bürger, wenn das dann doch droht, sie nochmal ganz klar darauf hinzuweisen, dass sie doch gerade das versprochen haben, dass das nicht passiert.
Sie haben es ja auch gerade schon angesprochen, Sie setzen sich gegen einen Ausbau des Frankenschnellwegs ein. Warum nochmal?
Da gibt es unglaublich viele Gründe. Ich kann gerne viel dazu sagen. Ich sage erstmal so viel. Es ist weder verkehrspolitisch noch wirtschaftspolitisch sinnvoll. Die Haushaltslage der Stadt Nürnberg ist unglaublich angespannt. Wir haben uns schon massiv verschuldet. In den letzten Jahren musste fast die Bezirksregierung ihr Veto einlegen zum Haushalt der Stadt Nürnberg. Also wir haben fast unsere Eigenständigkeit, was das angeht, verloren. Also wir sind wirklich an der Grenze und es stehen wirklich große Projekte an. Opernhaus, Interim, Stadion, Landesgartenschau. Das sind alles große Projekte, die hier in Nürnberg anstehen, die sehr, sehr viel Geld verschlingen werden. Gleichzeitig ist in der Kulturbranche gerade viel los. Viele kleinere Kulturläden und Theater befürchten um ihre Existenz. Da könnten kleine Millionenbeträge oder noch kleinere Beträge so unglaublich viel helfen. Und jetzt wollen wir 1 Milliarde Euro für den Frankenschnellweg investieren. Selbst mit der Förderzusage von Markus Söder aus München wären das aktuell noch mehr als 200 Millionen Euro, die aktuell eigentlich nicht im Haushalt der Stadt Nürnberg drin sind. Das andere Argument ist verkehrspolitischer Sicht. Ich glaube einfach, dass das nicht mehr den Anforderungen der Zeit entspricht. Der Frankenschnellweg kommt von dem Denke einer autogerechten Stadt aus den 60ern her. Das ist zumindest meine Ansicht. Und ich möchte keine Stadtautobahn durch Nürnberg bauen. Was ich befürchte ist und was viele Expertinnen auch befürchten, dass sich der Stau dann an den Abzweigungen des Frankenschnellwegs verlagern würden, das heißt auch immer weiter in die Stadt hinein. Das ist eine große Gefahr, die ich sehe, die das verkehrspolitisch nicht sinnvoll macht. Und für mich steht immer die Entlastung der Anwohnerinnen im Vordergrund. Weniger Lärm, weniger Abgase, besserer Schutz. Und das wird leider durch die Ausbaupläne aktuell nicht gewährleistet. Es kommt nur auf einen sehr kleinen Teil ein oberirdischer Deckel drauf. Die Trennung der Stadtteile wird weiter nicht überwunden. Und das waren die Versprechen, die gegeben wurden, die damit nicht eingehalten werden können. Und wenn man sich dann noch zusätzlich, und dann höre ich auch auf zu dem Thema, wenn man sich dann zusätzlich noch die Verkehrszahlen anschaut, der Autoverkehr in Nürnberg und auch der Stadtumlandverkehr hier in der Region gehen stetig zurück. Und als man den Frankenschnellweg geplant hat, war das anders. Ich verstehe, dass man damals den Beschluss gefasst hat und bis 2016 kann man den verkehrspolitisch noch irgendwie nachvollziehen. Seitdem entbehrt es jedoch vieler Grundlagen und ich bin sehr enttäuscht, dass jetzt da wahrscheinlich der Frankenschnellweg, der Ausbau, der kreuzungsfreie Ausbau doch kommen wird.
Wie sieht denn Ihrer Meinung nach der europäische Verkehr der Zukunft aus?
Ja, ein europäischer Verkehr der Zukunft sollte so aussehen, dass sich ein junger Mensch oder generell alle Menschen keine Gedanken machen müssen, ob sie eine Inlandsfahrt oder eine europäische Auslandsfahrt antreten, dass man ein einheitliches Ticketing-System hat, dass man ein zusammenhängendes Bahnnetz hat, dass man das gegenseitige Tickets auch teilweise anerkannt werden. Da wird ja auch gerade versucht, das 49-Euro-Ticket beispielsweise in Frankreich anzuerkennen, dass man da einfach mehr zusammenwächst, mehr Tempo reinbringt und ich glaube, das kann richtig gut wenden. Und vor allem, mir ist auch wichtig, wir fordern jetzt ja auch im Wahlprogramm Tickets für Jugendliche ab 18 und etc. Ich möchte vor allem persönlich, dass es auch für alle Menschen geöffnet wird, dass Mobilität für alle günstiger und breiter zugänglich wird.
Aber auf die Schiene Güterverkehr zu verlagern, ist ja wesentlich teurer derzeit als auf der Straße. Wie kann man das auf europäischer Ebene lösen?
Ja, also Güterverkehr ist nochmal eine andere Frage, stimmt. Sie haben recht, ich habe vorhin über den Personenverkehr geredet. Ich glaube, da muss man schauen, wie die einzelnen Bahnunternehmen auch strukturiert sind, wie man in der Logistik und in anderen Abläufen Verbesserungen einführen kann. Auch da ist es wichtig, dass man ein einheitliches Bahnnetz trotzdem hat. Also, dass man, wenn man nicht aus Deutschland rausfährt, ganz andere, da bin ich jetzt nicht so drin, aber Signalwirkungen und gegenseitige Abläufe, also die ganzen technischen Voraussetzungen meine ich, die kann man auf jeden Fall anpassen und daran schon etwas machen. Aber ich glaube, Sie haben recht, ganz nur mit dem Bahnverkehr, Güterverkehr kommen wir nicht hin aktuell.
Also jedenfalls in Deutschland ist es teurer noch. Wir haben ja auch das Problem in Deutschland, dass wir ein Schienennetz, nur eine Schienenbreite für Personen- und Güterverkehr haben. Im Ausland ist es ja so, dass man zwei Schienen hat.
Genau.
Also würden Sie sagen, Deutschland wäre auch in der Nachzugpflicht, wenn man ein europäisches Netz haben möchte, dass wir eine zweite Schiene machen?
Absolut, ich glaube, da kann ich total mit Ihnen mitgehen.
Sie sind ja ein Huckepack-Kandidat. Was ist denn das?
Ja, das ist tatsächlich etwas ganz Einzigartiges bei der SPD, was es so bei den anderen Parteien nicht gibt, was es bei uns auch nur zur Europawahl gibt. Und zwar stellen wir in einer Region, also das kann man kann auch mehrere Duos aufstellen, aber wir stellen quasi ein Kandidatenduo auf. Das ist bei mir der Matthias Dornhuber, der Parteivorsitzende und Stadtrat in Fürth ist. Der hat auch schon mal kandidiert, 2019 kandidiert jetzt erneut. Und wir sind quasi das kandidierende Duo aus Mittelfranken. Was das heißt ist, wir belegen zusammen tatsächlich einen Listenplatz, und zwar den Listenplatz 22 auf der Bundesliste. Allerdings, sie kann natürlich nur einer ins Europäische Parlament einziehen, wenn es soweit ist. Das wäre zu schön, wenn wir uns das quasi doppelt einziehen könnten oder uns teilen könnten. Und in dem Fall regelt man intern quasi, wer einzieht. Und das ist in dem Fall der Matthias Dornhuber. Sie haben es ja schon erwähnt, ich studiere Jura, bin sehr stark in meinem Studium integriert. Ich möchte mich auf jeden Fall für Europa engagieren, auch als Kandidat. Aber ich muss realistisch sein mit den zeitlichen Herausforderungen, vor der ich gerade stehe. Also im Fall, dass der Listenplatz 22 hoffentlich ins Europäische Parlament einzieht, würde erstmal Matthias Dornhuber einziehen. Sollte er aus irgendwelchen Gründen verhindert sein, abtreten, weiter aufsteigen, was ihm natürlich zu wünschen ist, dann würde ich unmittelbar nachrücken. Das ist nicht so wie in anderen Listen, dass dann der nächste Kandidat aus der Bundesliste nachrückt, sondern die Person unmittelbar aus dem Wahlkreis rückt nach. Und tatsächlich passiert das recht oft innerhalb der SPD-Gruppe.
Also könnten wir Sie durchaus in ein paar Jahren mal in Brüssel sehen?
Ja, das könnte durchaus passieren.
Wir haben recherchiert, dass Sie Türkisch als Muttersprache haben. Was verbinden Sie denn mit Ihren türkischen Wurzeln?
Ja, also vor allem viel Kulinarik. Meine Mutter kocht unglaublich gut, deswegen liebe ich türkisches Essen und krieg sehr viel davon ab. Aber ich verbinde generell natürlich viel damit. Wie Sie gesagt haben, ist meine Muttersprache. Ich bin bilingual quasi aufgewachsen. Tatsächlich war ich sehr lange nicht in der Türkei, erst mit 13 zum ersten Mal. Aber es ist ein wunderschönes Land und viele meiner Familienmitglieder wohnen dort. Ich bin viel dadurch auch durch dieses Temperament, dieses südländische Temperament geprägt. Ich spreche die Sprache und ja, ich glaube, es prägt mich in ganz, ganz vielerlei Hinsicht. Vielleicht auch Sachen, die ich jetzt gar nicht so direkt benennen könnte. Es ist halt einfach auch Teil meiner Identität und Kultur natürlich.
Wie stehen Sie zu einer Aufnahme der Türkei in die EU derzeit?
Sehr, sehr kritisch tatsächlich. An sich finde ich das sehr wichtig, dass die Europäische Union offen ist, sich auch nach muslimischen Ländern mit aufzunehmen, wenn es denn passt. Aber man muss einfach klar gerade sagen, Erdogan ist ein Autokrat, ein Diktator, der sein Land umgekrempelt hat, weit weg von einer Demokratie. Und in der aktuellen Form ist es absolut unvorstellbar, mit den Werten der Rechtsstaatlichkeit und Demokratie der Europäischen Union die Türkei aufzunehmen. Aber es gibt ja jetzt auch erfreuliche Signale. Bei der Kommunalwahl hat die Opposition beachtliche, unerwartete Erfolge einfahren können. Das gibt mir sehr große Hoffnung. Ich finde, man sollte die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei jetzt nicht komplett unterbrechen, also diesen Gesprächsfaden auch außenpolitisch aufrechterhalten. Man sollte es nur nicht weiter befördern aktuell und dann, wenn sich hoffentlich bald Änderungen ergeben, dann kann man das nochmal aufgreifen, kann die Veränderungen anschauen. Es wäre sehr begrüßenswert, wenn es die Türkei nach so vielen Jahren jetzt schon Wartezeit irgendwann in den Status kommen würde, auch Teil der Europäischen Union zu werden.
Wobei ja die EU ein Stück weit eine Zusage jetzt an die Türkei gemacht hat in den NATO-Verhandlungen, dass sie sich darum bemühen möchten, dass die Türkei eventuell doch die Möglichkeit hat, aufgenommen zu werden. Wie stehen Sie zu diesem Zugeständnis für die NATO-Aufnahme?
Ja, das ist ja eine der Sachen, wo man auch oft die Europäische Union kritisiert für dieses Bürokratie-Hinterzimmermäßige und tue ich tatsächlich auch. Das ist ja, Sie haben das so schön gesagt, ich sage das ein bisschen salopper sogar, das ist ja ein Deal, damit Erdogan und die Türkei, der den NATO-Beitritt Schwedens und Finnlands quasi dann letztlich zugestimmt hat. Ja, halte nicht viel davon. Ich glaube, das ist eher gesagt, damit man die Türkei eben beschwichtigen kann. Selbstverständlich sollte man Bestrebungen aufrechterhalten. Zum Beispiel eben Förderung von Rechtsstaatlichkeit in der Türkei, von demokratischen Systemen. Wenn es in der Art vorangehen soll, sehr, sehr gerne. Alles andere fände ich nicht so produktiv.
Haben Sie selber auch die Wahlberechtigung in der Türkei?
Nein, tatsächlich nicht. Ich habe mich mit 18 eindeutig für die deutsche Staatsbürgerschaft entschieden. Ich konnte aber auch gar nicht anders.
Franken in der EU. Dein Podcast zur Europawahl.
Welche politischen Themen liegen Ihnen denn besonders am Herzen?
Ja, das ist einmal eben Mobilität, die Verbindung der Jugend in Europa. Das ist auch die Migrationspolitik. Wie kriegen wir ein menschenrechtsbasiertes System hin? Und dann ganz eindeutig auch der Kampf gegen Rechts auf europäischer Ebene und generell. Das sind so für mich so die drei Sachen, die jetzt herausstehen. Für mich steht nämlich fest, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie müssen das Handlungsprinzip schlechthin auf europäischer Ebene sein. Das ist quasi der Markenkern der Europäischen Union. Ich glaube, bei den drei Themen kann man auch viel machen.
Und wie sehen Sie die Rolle Frankens innerhalb der EU allgemein?
Ja, diese Frage habe ich schon gedacht, dass es von Ihnen kommen könnte. Das ist eine interessante Frage. Also ich sehe vor allem Franken erstmal geografisch. Wir sind gut gelegen. Wir sind sehr zentral in der EU. Unser Verkehr spielt auch eine wichtige Rolle. Wir haben es schon angesprochen mit Ihnen vorhin, den Bahnverkehr. In der Hinsicht, glaube ich, hat Franken eine sehr besondere Rolle. Wir haben viele Unternehmen hier auch in der Region, vor allem rund um Herzogenaurach, die sicherlich auch an einem guten Binnenmarkt interessiert sind, wie alle anderen Unternehmen auch. Also es ist für die fränkischen Unternehmen sehr, sehr wichtig. Und im Übrigen, vielleicht doch ein bisschen wieder Nürnberg bezogen, aber auch Nürnberger Marken wie Nürnberger Lebkuchen, Glühwein und weitere sind ja auch europäisch geschützt. Also Europa schützt auch unsere fränkischen Marken vor Ort. Das finde ich auch sehr schön. Insofern ist Europa für uns alle wichtig, weil auch in Franken auch noch viel investiert wird zusätzlich.
Wie gelingt eine europäische Integration?
Meinen Sie jetzt generell die Integrationspolitik im Sinne von Migration?
Der europäische Integration, das Zusammenleben der Völker innerhalb der EU, sodass die einzelnen Völker sich mehr miteinander vernetzen und ein kultureller Austausch gelingen kann.
also zwischen den europäischen Völkern quasi erstmal. Okay, ich glaube, für die Integration ist es erforderlich, dass wir in noch mehr Bereichen miteinander zusammenarbeiten, uns mehr austauschen, vielleicht auch mehr in dem Bereich der Bildung, das ja eigentlich Landessache jeweils ist. Es wäre sehr begrüßenswert, weil da weichen die Systeme sehr voreinander ab. Ich glaube, dass wir die Jugend mehr vernetzen müssen, sei es durch bessere Förderung von Erasmus Plus und anderen europäischen Programmen oder eben durch die Mobilitätswende, die man europäisch vorantragen sollte. Wir können eben auf bildungsmäßig die Universitäten besser miteinander vernetzen, den Austausch, die Anerkennung von Abschlüssen. Ich glaube, das würde schon mal zu viel Verbindung auf jeden Fall führen. Es gibt auch unglaublich viele andere Gebiete, die ich mir da vorstellen kann.
Sie betonen die Wichtigkeit internationaler Zusammenarbeit. Meinen Sie dies auch wirtschaftlich?
Ja, absolut. Also ich glaube einfach, ganz rudimentär, ich glaube, dass man große globale Herausforderungen, von denen wir stehen, wirtschaftlich und auch bei allen anderen Themen, nicht mehr eigenständig, isoliert, abgekapselt lösen kann. Und von dieser Grundüberzeugung her, ja, brauchen wir in fast allen Gebieten mehr internationale Zusammenarbeit.
Die WTO plädiert jetzt eher für eine Reglobalisierung, da die wirtschaftlichen Entwicklungen unvorhersehbar werden. Wie treten Sie dem gegenüber?
Ja, das ist eine gute Frage. Natürlich kommen auch mit der Globalisierung Probleme einher und die Prozesse sind auch nicht alle einfach zu durchsteigen. Ich kenne mich da tatsächlich auch nicht besonders gut aus bei dem Bericht, den Sie gerade erwähnt haben von der WTO. Allerdings glaube ich, sollte die Tendenz eben klar sein, mehr in Richtung internationaler Zusammenarbeit, die Chancen der Globalisierung nutzen, die Risiken kennen und versuchen eben für die Europäische Union möglichst einzudämpfen als Gesamtes. Ich glaube, das ist ein Konzept, was durchaus funktionieren kann. Und dabei sollte man natürlich Expertenrat wie von der WTO berücksichtigen.
Ihre Partei hat ja auch sich dafür eingesetzt, dass die Regenbogenfamilien in der EU gestärkt werden sollen. Wie soll das von EU-Ebene aus geschehen?
Ja, indem man mehr auf Mechanismen wie Rechtsstaatlichkeit schaut. Man kann ja jetzt schon Gelder kürzen an Staaten, die gezielt LGBTQI-Rechte abbauen. Das muss weiter konsequenter durchgesetzt werden. Also es gibt schon Verfahren auf europäischer Ebene, Vertragsverletzungsverfahren, EU-Grundrechteverfahren. Die könnte man weiter ausbauen und konsequenter durchsetzen. Zum Beispiel kann ich mir das sehr gut bei Ungarn vorstellen, wo Viktor Orban massiv Rechte der LGBTQI-Community abbaut. Und da kann man strukturell sagen, hey, das verstößt gegen unsere Auffassung von Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte. Da setzen wir auch als EU eine Grenze. Und im Übrigen kann man natürlich sehr viel dazu beitragen, europaweit durch Kampagnen, durch entsprechende Fördergelder, dass mehr für Sichtbarkeit von LGBTQI-Communities getan wird in ganz Europa.
Sie sagen, wir müssen mit unseren europäischen Nachbarn mehr an einem Strang ziehen. Gleichzeitig haben Sie jetzt gerade Ungarn erwähnt. Wie soll das funktionieren, wenn ein Staat in der EU aus der Reihe tanzt? Wir können doch nicht immer einen bei der Abstimmung vor die Tür schicken.
Ja, also erstmal ist mir wichtig, ich nenne jetzt auch mal das Wort der EU, in Vielfalt geeint. Wir müssen auch mit den Unterschiedlichkeiten der EU gut umgehen können. Und das ist ja gerade das, was die EU auch so spannend macht, manchmal auch so zäh und schwierig. Aber in manchen Punkten, da haben Sie recht, kann man wirklich nachbessern. Das ist zum Beispiel bei der Einstimmigkeit. Da sind wir ja auch dafür, dass es in den verbleibenden Gebieten, es sind auch nicht mehr allzu viele, aber bei den verbleibenden Teilen, wo eben Einstimmigkeit erforderlich ist im Rat der Europäischen Union, dass der dort abgeschafft wird, damit man eben bei den verschiedensten Interessen auf eine Mehrheitsabstimmung kommen kann, damit eben auch ein Viktor Orban für ihn unliebsame Projekte nicht einfach durch sein Veto streichen kann, damit man nicht, also ich glaube, das haben Sie sicherlich auch mitbekommen, dass es nicht darauf hinauslaufen muss, dass er irgendwie den Saal verlassen muss, damit man eine Zustimmung zum Ukraine-Beitrittsverhandlungen oder zur Ukraine-Unterstützung noch herbeiführen kann. Das darf auf gar keinen Fall sein. Das ist so ein Punkt der Bürokratie, wo man wirklich was ändern sollte.
Sie haben jetzt gerade das eine Organ, den Europäischen Rat, angesprochen. Neben der EU-Kommission gibt es natürlich das Europäische Parlament, das wir jetzt wählen. In Ihrem Wahlprogramm steht ein Initiativrecht des EU-Parlaments. Wie soll das Parlament denn die Befugnis bekommen, selber Gesetzgebungsverfahren zu erlangen? Bräuchten wir nicht dafür auch wieder eine Mehrheit?
Ja, absolut. Es braucht Vertragsänderungen und dieser Weg wird auf jeden Fall schwer sein. Aber uns geht es ja allen darum, die europäische Demokratie nahbarer zu machen. Wie macht man das nahbar? Indem man die von der Bevölkerung gewählten Repräsentantinnen eine größere Rolle gibt. Nur damit kann man auch die demokratische Legitimation der Europäischen Union stärken. Und ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass das Europäische Parlament ein Initiativrecht bekommt. Wie gesagt, als ich selber in Brüssel dort gearbeitet habe, habe ich es gesehen, dass man es jetzt schon mit Resolutionen und Ähnlichem versucht. Aber man ist letztlich auf die Gnade der Exekutiven, der Kommission angewiesen. Und das ist ja in kaum demokratischen Prozessen so. Also ein demokratisches Parlament zeichnet das Haushaltsrecht zum einen aus und dann eben die Gesetzgebungskompetenz und dabei eben auch ein Initiativrecht. Man muss ja auch festhalten, dass viele gute Errungenschaften, die es von der EU gibt, vor allem aus Initiativen auch und Ideen aus dem Parlament stammen, die dann aber eben nur sehr mühselig durchkommen. Wenn wir dem Parlament ein Initiativrecht geben könnten, würde ich sagen, wenn wir noch viele schöne Veränderungen auch deutlich schneller hier zugunsten von uns spüren können. Also ich bin auf jeden Fall dafür. Es ist schon überfällig.
Ihre Partei fordert ja auch eine europäische Armee und sagt, dies wäre ebenfalls längst überfällig. Was kann ich mir darunter denn vorstellen?
Ja, ich glaube, da weichen die Vorstellungen sehr voneinander ab. Ich bin erstmal der Meinung, dass wir eine bessere, koordiniertere europäische Zusammenarbeit anstreben müssten. Dabei müssen wir selbstverständlich darauf achten, dass wir jetzt nicht zu einer Konkurrenzverein zur NATO werden. Das ist mir auch besonders wichtig. Aber ich glaube, wir sehen ja auch, wenn wir uns die deutsche Bundeswehr anschauen, sind wir, so wie es Boris Pistorius sagt, kriegstüchtig, kriegsfähig. Ich stelle mal ein großes Fragezeichen dahinter und die Interessen sind sehr ähnlich der europäischen Staaten, schon geografisch, also geopolitisch sehr ähnlich und wir hängen wirtschaftlich und von unseren Systemen sehr eng miteinander zusammen und in dieser, wie gesagt, auch größeren, globaleren Bedrohung werden wir nur Bestand haben können, wenn wir eben zusammenhalten, auch militärisch und vor allem auch, wir sehen es ja gerade mit den USA, da bricht eine große Schutznation quasi teilweise weg, wenn jetzt Donald Trump gewählt wird, erst recht. Und da müssen wir auch es schaffen, als Europa allein stabil auf Beinen stehen zu können. Das sehe ich einfach teilweise nicht, wenn wir das allein nationalstaatlich machen. Ich kann mir da mehr vorstellen, dass man erstmal im Austausch miteinander gerät, mehr zusammenlegt, mehr Richtung europäische Armee hingeht. Allerdings, ich will auch ganz ehrlich sein, es wäre erstrebenswert, aber ich sehe das jetzt nicht als direkten Schritt. Also ich glaube, wir werden jetzt nicht von 0 auf 100 auf einmal eine europäische Armee haben und die kompletten nationalen Armeen auflösen, sondern es wird jetzt ein Schritt von Kooperation und Zusammenarbeit sein. Das wäre sehr begrüßenswert und das dann zu mehr Schlagfertigkeit europäischen Völker dann führt.
Innerhalb der EU haben wir ja zig verschiedene Panzertypen und auch Kampfflugzeuge. Allerdings haben wir auch, wenn man mal die Soldaten zusammenzählt, knapp so viele Soldaten wie die US-Armee. Also es würde durchaus eventuell in Erwägung kommen, eine europäische Armee aufzustellen. Aber welche Art soll es dann eher sein, dass die nationalen Streitkräfte aufgelöst werden und eine Armee für Europa stattfindet? Eine 28. Armee? Oder soll nur eine verstärkte Kooperation, wie es im Koalitionsvertrag der Bundesregierung auch geregelt ist, vorangetrieben werden?
Ich glaube, der Koalitionsvertrag der Bundesregierung ist die realistische Variante. Ich glaube, es ist vor allem rechtlich und auch gerade einfach rein tatsächlich von den unterschiedlichen Militärsystemen sehr schwierig, da eine 28. Truppe aufzumachen. Aber ich glaube, auf sowas sollte es aus meiner Sicht schon hinauslaufen, dass man zumindest eine Art Eingriffstruppe hätte, die tauglich ist und die in ganz Europa einsetzbar ist für den Fall, dass eben unsere Sicherheit bedroht wird. Und ich ganz persönlich kann mir das im ganz Generellen vorstellen. Also perspektivisch klar, ich bin für den europäischen Staat, quasi für ein föderales Europa. Insofern perspektivisch gesehen, klar, eine Armee, eine europäische Armee. Aber da müssen wir noch ein ganzes Weg an Integration zurücklegen.
Dann hätte ich dazu eine Frage, wenn ich tatsächlich eine europäische Armee hätte, wer entscheidet über deren Einsatz? Das Parlament? Was ist, wenn ein Staat sagt, nein, wir möchten das nicht? Dagegen hat Malta ein wesentlich höheres Gewicht für einen Abgeordneten als Deutschland für einen Abgeordneten.
Ja, das stimmt. Das wird dann tatsächlich sehr interessant, wie man solche Prozesse ausgestaltet. Ich würde mir da auch dann das Mitspracherecht des Parlaments wünschen, wie in Deutschland. In Deutschland ist ja die Bundeswehr eine Parlamentsarmee. Da stimmt der Deutsche Bundestag über Auslandseinsätze fast immer ab. Und das wünsche ich mir dann auch vom Europäischen Parlament. Dann werden nämlich auch die Verhältnisse ein bisschen besser mit drin. Ich glaube aber trotzdem, dass der Rat nach wie vor einbezogen werden sollte, damit eben die nationalen Interessen auch berücksichtigt sind. Eben nicht mit Einstimmigkeit, weil da wird das nie funktionieren. Aber ich glaube, da wird man Verfahren entwickeln können, Miteinbeziehung des Europäischen Parlaments, die da auch schlagfertig sein werden, weil man kriegt es ja auch im Deutschen Bundestag hin mit mehreren hundert Abgeordneten.
Sie sagen jetzt nicht mit Einstimmigkeit, also wenn dann ein Land dagegen wäre, müsste es trotzdem mit in den Krieg ziehen.
Naja, es gibt ja dann nur eine europäische Armee. Und ich glaube, in einer Demokratie zeichnet sich das dadurch aus, dass man auch vielleicht teilweise unliebsame Entscheidungen mittragen muss. Ist es in der letzten Konsequenz demokratisch, theoretisch gesehen, ja, sinnvoll.
Sie hatten jetzt in dem letzten Satz auch nochmal den Bundestag kurz angesprochen. In Ihrer Partei wird ein europäisches Lieferkettengesetz gefordert. Aber hat nicht eben die deutsche Bundesregierung eben dieses blockiert?
Ja, also da verweise ich gerne wieder auf die FDP, die da maßgeblich dran beteiligt ist, dass das blockiert wird. Es ist sehr, sehr schade. Es wäre ein großer Schritt für die Menschenrechte, ein großer Schritt für saubere Lieferketten. Es braucht es. Ich bin absolut dafür und verstehe die Zurückhaltung der Bundesregierung in der Hinsicht nicht. Und jetzt auch mal in dem Punkt allgemein gesagt, weil es ja auch von Ihnen jetzt mehrfach kam, da bremst doch die Bundesregierung, beziehungsweise Teile der Bundesregierung. Ich verstehe nicht, warum man sich gegenseitig Erfolge einfach nicht gönnt in dieser Bundesregierung teilweise und warum man nicht einfach den Koalitionspartnern jeweils Raum lässt. Ich wünschte mir da von der FDP ein bisschen weniger Opposition in der Regierung, sondern mehr Pragmatismus auch von der FDP und halten an den Koalitionsvertrag, dann würden wir auch vorankommen.
Wir hatten vorhin auch über die Bürokratie in der EU gesprochen. Wie könnte denn ein Abbau der Bürokratie in der EU konkret aussehen?
Das ist eine sehr interessante Frage und auch eine sehr gute Frage. Ich glaube erstmal, dass man sich die Strukturen anschauen muss. Es gibt ja bei der Kommission Dutzende Unterabteilungen, also Generaldirektionen, die dann nochmal Unterabteilungen haben, die dann nochmal Unterabteilungen haben. Das Europäische Parlament hat zwei Standorte, Straßburg und Brüssel, da wird hin und her gezogen, da gibt's nochmal Bürokratie und einen ganzen Verwaltungsaufbau. Ich verstehe das Interesse Frankreichs, diese beiden Standorte zu erhalten, und es zeigt auch, dass Europa in verschiedenen Orten ist, in ganz Europa. Allerdings würde ich mir das tatsächlich auch nochmal überlegen, also das ist meine persönliche Meinung, mit den zwei Standorten, ich glaube, das würde schon eine extreme Bürokratieentlastung mit sich bringen, wenn man auf zwei Parlamentsstandorte verzichten würde. Und auch der Rat tagt ja manchmal in Luxemburg, manchmal in Brüssel und in anderen Orten. Auch da kann man sich massiv Organisationsgeld und Verwaltung sparen. Und das würde schon mal Bürokratie ein bisschen verringern. Und zum anderen sollte man europäische Projekte mehr um besser koordinieren und bewerben, damit auch den Leuten klar wird, wo man sich hinwendet, damit es kein Zuständigkeitswirrwarr gibt. Da ist auch noch was zu tun.
Ja, es sind ja sogar drei Standorte des Europäischen Parlaments, wenn man Luxemburg noch dazu zählt. Das habe ich auf meiner Interrail-Reise erfahren.
Hi, my name is David Lotter. I'm a lecturer here at the European Parliament. And I'm going to explain you why we have not one, but three seats of the European Parliament. So the first one where we're here now, or as I should say the second one, is Brussels. So this is where the daily work of the parliament takes place. This is where the committees meet, where they propose changes for laws, where they speak with all sorts of societies, organizations, stakeholders. The final vote mostly takes place not here in Brussels, but in Strasbourg, which is the main seat of the European Parliament. So there's where the plenary debates are held and the votes on the laws. We go there 12 times a year, and we go there normally for 3.5-4 days a month. And the final place in Luxembourg, we also have some buildings, and that's where some of the services work. So, for example, the translators, most of them are based in Luxembourg.
Die EU will bis 2050 klimaneutral sein. Die Transformation zu einem klimaneutralen Kontinent stellt auch einen großen Teil des Wahlprogramms ihrer Partei dar. Wie soll denn diese Umwandlung gelingen?
Ja, wir wollen Verschiedenes. Wir wollen die Vielfältigkeit der europäischen Energieversorgung nutzen, Synergien zusammen auf jeden Fall aufrechterhalten. Wir möchten erneuerbare Energien in ganz Europa ausbauen. Das ist uns sehr wichtig. Und wir wollen, soweit ich weiß, die europäischen Energienetze miteinander verknüpfen und verzahnen, damit man da auch eben nicht an der Grenze aufhört, die Energie zu beziehen, sondern dass man sich gegenseitig auch helfen kann und den unterschiedlichen geografischen Voraussetzungen auch besser umgehen kann. Das ist ja bei den erneuerbaren Energien auch wichtig.
Auf welche Technologien möchten Sie da setzen?
Also auf jeden Fall, also auf erneuerbare Energien, auf Windenergie, auf Wasserstoffenergie, auf Wasser. Das ist so die Priorität.
Bis zur Klimaneutralität. Was brauchen wir? Kohle oder Atom?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Also ich glaube, dort Also ich glaube, in Deutschland sollten wir jetzt nicht damit anfangen, wieder Atomkraftwerke aufzubauen oder wieder in Betrieb zu nehmen oder wie auch immer. Da ist der Atomausstieg richtig so. Wir können in Staaten, das gibt ja einige, wo die Atomenergie noch läuft, diese als Übergangstechnologie uns überlegen, noch weiterlaufen zu lassen, sofern wir nicht neue Brennstäbe oder neue andere Technologie brauchen, um sie aufrechtzuerhalten. Das kann man sich vorstellen. Ja, Kohle sehr ungerne, aber ich bin mir auch bewusst, dass es Übergangstechnologien brauchen wird und dass es nicht auf einmal geht. Das ist eben eine der Nebenwirkungen der Umwandlung unserer Industrie Richtung klimaneutrales Zeitalter.
Aber weshalb ist es richtig gewesen, die Atomkraftwerke abzuschalten? Die Europäische Kommission hat ja tatsächlich das auch als erneuerbare Energie nun eingestuft.
Ja, also ich weiß nicht, ob man das als erneuerbare Energie einstufen sollte. Ich weiß, dass es die Europäische Kommission getan hat. Es geht ja darum, die ganze Kette sich anzuschauen. Also die Herstellung von Brennstäben und dann deren Entsorgung ist jetzt nicht unbedingt super klimaschonend. Es erzeugt halt vielleicht kein CO2 und keine besonderen emissionsmäßigen Probleme. Aber die Endlagerung dieser Atomenergie ist schon eine große Frage, die sich auch auf Umwelt und Klima auswirkt, würde ich jetzt mal behaupten. Und in der Hinsicht ist es jetzt nicht unbedingt erneuerbare Energie. Vor allem, was hier in Deutschland ja noch Thema wäre, wenn man so eine Abschaltung schon plant und die Atomkraftwerke teilweise ja marode sind, würde es ja auch eine gewisse Zeit wieder brauchen, bis wir da wieder richtig drinnen wären. Also ein einfaches Weiterlaufen, so wie es einige vorschlagen, das würde ja in der Form gar nicht funktionieren, so wie ich das verstanden habe.
Sie fordern Zusammenarbeit mit den europäischen Nachbarn. Warum ist Deutschlands Alleingang zielführend, wenn wir Strom importieren, um keine Kohle zu verheizen?
Ja, ich glaube, es ist einmal also ich wünschte, andere europäische Staaten würden bei dieser Entscheidung nachziehen mit der Atomenergie, auf jeden Fall perspektivisch, in Abstimmung damit, wie wir eben unsere erneuerbaren Energien ausbauen.
Wir hatten ja vorhin schon mal über den Sektor Verkehr gesprochen. Wie soll eine europäische Transformation auf diesem Sektor aussehen?
Weniger Abgas-PKWs auf der Straße, mehr Schiene in ganz Europa. Ich glaube, das sind die zwei Komponenten, die am wichtigsten sind. Und was ich mir auch gut vorstellen kann, auch wenn die Wirkung nicht so groß ist, aber generell trotzdem ein Tempolimit in Deutschland. Das muss ich jetzt zum Piesacken auch nochmal mit reintun. Das gibt's ja auch in vielen anderen europäischen Staaten schon. Und also eigentlich in allen, nur in Deutschland nicht.
Franken in der EU. Dein Podcast zur Europawahl.
Im EU-Wahlprogramm fordert Ihre Partei eine Entkriminalisierung von Cannabis auf EU-Ebene. Wie stehen Sie persönlich hierzu?
Ja, finde ich gut.
Aus persönlichem Interesse?
Nicht unbedingt. Ich finde, es bringt nichts, eine Droge zu kriminalisieren, die mit ihr als einzeln betrachtet keine so schädliche Wirkung hat, wie zum Beispiel Alkohol, was schon legal ist. Ich halte das einfach, also ich finde, es gibt einen faktischen Zustand. Menschen konsumieren Cannabis und lieber sollen sie das in einem geordneten Rahmen sauber bekommen, als durch irgendeinen Dealer und irgendwie kriminalisiert dafür zu werden. Ich halte das für den besseren Ansatz.
Aber meinen Sie nicht, dass es schwer wäre, eine europäische Legalisierung überhaupt durchzusetzen?
Also als erstes müsste man natürlich entsprechend die Rechtsgrundlagen anpassen. Das ist auch eine Sache. Aber es ist durchaus möglich.
Dieses Jahr darf ich in Deutschland ja bereits ab 16 wählen. Mit 16 darf ich noch nicht alleine Auto fahren, nicht eigenständig heiraten, noch nicht selbstständig entscheiden, wie lange und wohin ich reisen will. Bin ich mit 16 denn schon reif genug, über die Geschehnisse der Politik auf meinem Kontinent zu entscheiden? So ganz ohne Mutti-Zettel?
Absolut ist man das mit 16 Jahren. Da bin ich der festen Überzeugung. Ich habe auch Studien dazu gelesen, unter anderem, dass 16-Jährige kognitiv durchaus fähig sind, sich Gedanken darüber zu machen, wie sie ihre Umwelt, wie sie Politik und Gesellschaft wahrnehmen. Das ist für mich sehr wichtig. Und ich war schon viel unterwegs. Ich habe mit vielen jungen Menschen geredet. Ich war in einer Berufsschule letztens und da habe ich mit denen auch geredet. Und da hat jemand dann auch am Ende gefragt, wir dürfen ja jetzt tatsächlich wählen mit 16 Jahren. Also da waren teilweise die Leute 16 Jahre alt. Und wie findest du das? Findest du es denn gut? Traust du uns das zu? Und dann habe ich gesagt, schaut euch doch mal an. Wir diskutieren diskutieren seit 2 Stunden miteinander. Vielleicht ordnet ihr das nicht direkt einer Partei zu, über was wir gerade reden, aber ihr habt eine politische Meinung. Und die Parteien bieten ja Möglichkeiten an, seine politische Meinung dem zuzuordnen. Insofern finde ich auf jeden Fall, dass Jugendliche mitwählen dürfen sollten. Und ich finde, sie sind Teil dieser Gesellschaft. Sie gehören repräsentiert. Sie sind in den Parlamenten unterrepräsentiert. Sie sind die Zukunft unserer Gesellschaft. Insofern, wenn alte Menschen richtigerweise mitwählen dürfen, dann müssen das auch junge Menschen auch dürfen. Auf jeden Fall 16-Jährige.
Weshalb lohnt es sich für mich, zur Wahl zu gehen?
Ja, es steht unglaublich viel an. Es ist eine Richtungswahl, die jetzt mit der Europawahl ansteht am 9. Juni. Es geht um die Erhaltung von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Es geht darum, die Rechtsextremen und Rechten zu verdrängen. Manfred Weber flirtet schon mit Giorgia Meloni und versucht, rechte Mehrheiten zu bilden. Ursula von der Leyen hat dir eben schon mal gezeigt, dass sie bereit ist, Geld wieder freizugeben, um Despoten wie Orban zu Zustimmungen zu bewegen. Solchen Tendenzen auf der Europäischen Union dürfen wir nicht standgeben. Es wird versucht, wieder so ein Europa der Nationalstaaten aufzubauen. Das ist unglaublich gefährlich. Der soziale, der gesellschaftliche, der wirtschaftliche Fortschritt, den wir durch die EU errungen haben, steht auf dem Spiel. In Deutschland hängt fast jeder 4., 5. Arbeitsplatz von der EU ab. Ein Dexit, so wie ihn zum Beispiel die AfD fordert, der ja im Raum steht von Ihnen aus, der würde einen Wohlstandsverlust von fast 500 Milliarden Euro für Deutschland bedeuten. Das alles sind leider nicht mehr Schreckgespenste, sondern immer mehr Kräfte arbeiten gegen die europäische Demokratie. Darum geht es bei dieser Europawahl. Müsste zur Europawahl gehen, um eine Stimme für die Erhaltung der europäischen Demokratie zu sichern und dabei auch noch Ausbaumobilität, Austausch und finanzielle Förderung der jungen Menschen mitzuentscheiden. Darum geht's.
Was möchten Sie gerne von Ihrer Seite noch ergänzen oder unseren Hörern mit auf den Weg geben?
Also ich möchte Ihnen sagen, die Europäische Union wirkt oft weit weg, unnahbar, ungreifbar. Die Europäische Union ist aber vor Ort, hier bei Ihnen in der Region. Es werden ganz viele Projekte, ganz viele Produkte, ganz viele Gebäude von der Europäischen Union gefördert. Und nur weil da keine Europafahne davor klebt, heißt es nicht, dass die Europäische Union nicht vor Ort ist. Schauen Sie sich um, informieren Sie sich gerne auch bei mir, bei meiner Partei. Wir werden dazu auch eine Reihe machen, Europa vor Ort, wo Europa konkret mit drin steckt. Zum Beispiel in der Grünen Clara hier in Nürnberg, in der Kongresshalle steckt europäisches Geld drin. Oder beim RTL Kinderhaus hier in der Südstadt, wo ich herkomme, da wurde der Boden damit sauber gemacht und saniert, Schadstoffe weggemacht mit europäischem Geld. Also es ist, oder auch im Z-Bau, wenn man gerne feiern geht, fast 840.000 Euro europäisches Geld für die Sanierung des Z-Baus damals. Also es steckt überall europäisches Geld drin, was unser Leben besser macht. Europa sieht man vor Ort in Gebäuden, in Produkten, aber auch im Alltagsleben, wenn Sie einkaufen, das Widerrufsrecht, was Sie beispielsweise haben, auch eine schöne Sache, die die Europäische Union mitbringt. Wenn Sie reisen und über die Grenze gehen, auch etwas Schönes, das die Europäische Union im Schengen-Raum ermöglicht. Zahlen, ohne die Währung unbedingt austauschen zu müssen, in Frankreich oder Spanien beispielsweise, auch dank der EU. Seien Sie sich über die Privilegien der Europäischen Union bewusst und seien Sie sich bewusst, um was es geht. Viele wollen diese Sachen zurücknehmen und eben nicht mehr so unterstützend tätig werden. Darum geht's.
Vielen Dank, Herr Altun. War eine Freude mit Ihnen.
Ja, hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank.
Das war Franken in der EU, dein Podcast zur Europawahl.
In diesem Sinne sage ich bis Danzig, habe die Ehre und adieu.